Willkommen beim Find Your Way Podcast von Kessler Coaching. Finde deine Bestimmung.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Find Your Way Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin dein Life und Human Design Coach und begrüße dich heute zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich freue mich ganz besonders, denn heute werden wir wieder einen Interviewgast haben hier im Podcast. Und ich bin sicher, es wird ein ganz spannendes Gespräch und du wirst sicher auch sehr viel Interessantes und Spannendes für dich aus dieser Folge mitnehmen können. Kurze Erinnerung, gerne dürft ihr mir jederzeit Zuschriften schicken. Ich danke euch auch für die bisherigen Zuschriften. Ihr dürft mir auch gerne Themenwünsche melden. Einfach gerne Kontakt aufnehmen unter kontakt@kesslercoaching.ch. Mein heutiger Interviewgast, geboren 1970 in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen, ist nach seinem Abitur in eine Karriere als Redakteur und Moderator eingestiegen. Er wirkte als Comedian im Beamtenduo Baumann und Clausen. Er ist Autor und Mitautor zahlreicher Bücher, unter anderem das Buch Nur Mut, wenn wir uns verändern, verändern wir die Welt. Ein Schicksalsschlag führte ihn zu Recherchen und zu einem Blick hinter die Kulissen der Pharmaindustrie. Er gründete einen Blog mit dem Namen 100monkeys.de. Als Autor und Moderator war er dann für den Rubikon tätig, das Magazin für die kritische Masse mit Berichten, die im Mainstream nicht zu finden sind. Seit 2023 läuft der Rubikon unter dem Namen Manova unter manova.news. Mein Gast zählt Klavierspielen und das Schreiben von Satire zu seinen Leidenschaften. Heute arbeitet er als Coach für Neuorientierung und als Vortragsredner in Hamburg. Ganz herzlich willkommen, Jens Lehrich. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo Philipp, ich grüße dich. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist sehr schön, dass das geklappt hat. Nun für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, niemand auf der Welt kennt dich besser als du selbst. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wer Jens Lehrich ist?
Eine große Frage gleich zu Beginn, wer ist Jens Lehrich? Jens Lehrich war schon immer ein Suchender. Also Jens Lehrich hat schon als Kind dagestanden und sich gefragt, was ist es eigentlich, das Menschsein? Ich war schon immer fasziniert davon, dass wenn ich, keine Ahnung, meinen Arm nach links bewegen wollte, das auch funktioniert oder wenn ich meinen Kopf drehen möchte. Und ich war immer neugierig, ich wollte immer die Welt verstehen und ja, dann kam ich leider in die Schule und ich hatte natürlich am Anfang da eine große Euphorie in Bezug darauf, dass ich dachte, jetzt wird mir die Welt erklärt, wie sie wirklich ist. Und ich habe festgestellt, das, was ich in der Schule gelernt habe, war am wenigsten von genau dem, was ich erwartet hatte. Und deswegen war die Schulzeit für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, in die Grundschule vielleicht noch, aber dann das Gymnasium hinterher, das war für mich eine Qual, weil ich immer mehr gemerkt habe, das hat gar nichts mit Begeisterung zu tun, sondern das ist einfach nur ein auswendig Lernen und wieder Ausspucken bei irgendwelchen Arbeiten und Klausuren. Und das brauche ich aber gar nicht. Und deswegen habe ich mich parallel immer selber auf die Suche gemacht und habe schon relativ früh eine Leidenschaft dafür entdeckt, für Tageszeitungen zu schreiben. Weil da konnte ich die Welt wieder entdecken, nämlich selbst mit meinen eigenen Augen. Ich bin also durch Nordrhein-Westfalen, durch Ostwestfalen-Lippe, besser gesagt, das ist meine Heimat, dann wie so ein rasender Reporter und habe da über alles Mögliche berichtet, eben über die Dinge, die mich interessiert haben. Und obwohl ich in Deutsch eine sehr schlechte Note hatte, waren meine Artikel sehr beliebt beim Chefredakteur. Und da habe ich auch dann gemerkt, okay, das passt irgendwie alles gar nicht zusammen. Während mir wahrscheinlich der Deutschlehrer nicht unbedingt dazu geraten hätte, Journalist zu werden, hat der Journalist war, nämlich der Chefredakteur damals, gesagt, Mensch, der Lehrich, der hat Talent, den müssen wir häufiger einsetzen. Und so war ich schon immer jemand, der seinen eigenen Weg gesucht hat. Deswegen passt dein Podcast-Name Find Your Way auch sehr gut, weil ich bin nie den Weg gegangen, oder natürlich, ich musste ihn ja gehen. Also es gibt ja sowas wie in Deutschland wie eine Gebäudeanwesenheitspflicht in Schulen. Das ist sehr interessant. Das gibt sonst nur noch in Nordkorea, in Schweden und in Deutschland. Ansonsten gibt es zwar die sogenannte Schulpflicht, also eine Bildungspflicht, aber eben die Kinder müssen ja in Deutschland in die Schule gehen. glaube, das ist auch, du kommst aus der Schweiz, richtig?
Ja, genau. In der
Das ist
Schweiz
bei euch
haben wir die
anders, ne?
Bildungspflicht, aber
Ja.
nicht in diesem Sinne eine Schulanwesenheitspflicht. Also
Genau.
es gibt in gewissen Bereichen in der Schweiz auch dieses Homeschooling, das man machen kann. Es ist nicht genauso wie in Deutschland, wo die Schüler wirklich in die Schule müssen, zwingend.
Ja, und das sind so Dinge, die mir im Nachhinein so vieles klar gemacht haben, weil da ist halt unbewusst so ein ganz großer Druck und Zwang drauf auf dem gesamten System. Und wer lernt schon gerne unter Druck und Zwang? Also ich habe es nicht getan. Ich habe ein hundsmiserables Abitur gemacht. Ich glaube, 3,6 war der Durchschnitt. Und ich habe dieses Abitur auch nur bekommen, weil ich mich bei einigen Lehrern dadurch beliebt gemacht habe, dass ich dann für die Tageszeitung vor Ort dann, wenn die irgendwelche Aktionen mit Austauschschülern hatten, darüber geschrieben habe für die Zeitung. Das heißt, sie wussten irgendwie, sie durften es sich mit mir auch nicht verderben, wenn sie sich auch mal gerne in der Zeitung sehen wollten, in der heimischen, mit ihren Aktionen. Und ja, so bin ich dann irgendwie mit diesem Abitur zurechtgekommen. Ich habe dieses Abiturzeugnis nie wieder benutzt. Also ich habe das, als ich es bekommen habe, habe es genommen, habe es in den Schrank gelegt und ich glaube, ich wüsste nicht mal mehr, wo das ist. Keine Ahnung. Habe ich mir nie wieder angeschaut. Für mich war das einfach nur ein Gott sei Dank, dass dieser Lebensabschnitt vorbei ist. Und ich habe im Nachhinein auch als, ja, 20, 25-Jähriger immer noch wieder Albträume gehabt von dieser Schulzeit. Das hat mich extrem belastet.
Ja, da kommt mir von dem, was du erzählst, kommt mir gerade dieses Bild in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein Meme, wo wir auf der linken Seite sehen wir so eine farbige Blumenwiese und spielende Kinder, ja, in der Vorschulzeit sozusagen. Und dann treten sie in die Maschine ein. Die Maschine heißt die Schule. Und auf der anderen Seite kommen dann normalisierte oder normierte, ausgebildete, graue Menschen raus, die alle gleich aussehen, die alle ein trauriges Gesicht machen, die völlig ihre Lebensfreude verloren haben. Ich glaube, das widerspiegelt auch ein bisschen das, was du erlebt hast in dieser Zeit, ja?
Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das spiegelt das wunderbar wider. Und das ist auch also wirklich verrückt, wenn man sich überlegt. Ich habe dann auch später, wie gesagt, erst eigentlich durch meine Arbeit auch bei den alternativen Medien Menschen wie Gerald Hüther kennengelernt, den Hirnforscher. Und der hat mir dann erzählt, dass das Gehirn nur durch Begeisterung funktioniert. Und ich dachte immer, das ist so wie so ein Muskel, den man trainieren kann, weil so hatte ich das ja aus der Schule gelernt. Und hab dann irgendwie reflektiert und festgestellt, ja, tatsächlich alles in meinem Leben, was in irgendeiner Art und Weise Erfolg hatte, basierte immer auf Begeisterung. Nie, weil mir irgendjemand gesagt hat, du musst das machen. Also, wenn du die Frage stellst, um da nochmal den Bogen zu spannen, wer ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich bin ein Mensch, der ja unglaublich gerne neue Dinge ausprobiert und einfach neugierig aufs Leben ist. Das bin ich.
Ich glaube, gerade diese Begeisterung, ich meine, wenn wir das anschauen, oder wenn ein Kind geboren wird und aufwächst, noch in dieser Vorschulzeit, sagen wir, es ist ja erstaunlich, was dieses Kind in dieser kurzen Zeit alles lernt. Es lernt zu laufen, es lernt zu sprechen, es lernt alle möglichen Dinge, ja, und es ist ja auch von einem Interesse angetrieben, das kann ja gar nicht von außen kommen, das ist ein intrinsisches Interesse, die Welt zu entdecken.
Ja.
Und dann kommt es eben, wie gesagt, in die Schule. Und wenn es Glück hat, dann hat es die gleichen Interessen, dass die Schule vorgibt. Und wenn es Pech hat, dann eben nicht. Also für
Genau.
gewisse Kinder passt dieses Schulsystem vielleicht. Aber ich würde es mal wagen zu behaupten, für sicher die Hälfte oder mehr passt es eher nicht so gut. Und es ist eben so ein zwanghaftes Lernen.
Ich
Und
finde den Gedanken, den du reinbringst, Philipp, sehr schön und auch ganz wichtig. Und dazu möchte ich auch gerne noch sagen, dass alles, was ich hier erzähle, auch jetzt bei dir in diesem Interview, es ist immer nur meine persönliche Sicht der Dinge. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die damit gut zurechtkommen und für die das besser passt. Aber ich bin immer jemand, der für eine möglichst große Freiheit ist. Und die erkenne ich da nicht. Also nämlich auch die Freiheit tatsächlich zu sagen, wobei das wahrscheinlich auch mit meinen Eltern, also weil einfach dieses Bewusstsein auch gar nicht da war damals, also Kind gehört in die Schule, Punkt. Da war dieses zu schauen, irgendwie ist das das Richtige, diese Frage hätte es überhaupt gar nicht gegeben. Aber jetzt so rückblickend reflektiert, muss ich sagen, dass für mich war es nicht richtig, aber es gibt genügend, für die das richtig ist. Das heißt, bei allem auch, das sage ich auch heute immer wieder, auch auf meinen ganzen Kanälen und auch bei Fairtalk. Ich hatte neulich so dieses Wort Influencer, hatte mich jemand gefragt, wie das denn so ist, Influencer zu sein. Und dann habe ich dann totalen Widerstand gespürt, weil ich fühle mich gar nicht als Influencer, weil Influencer bedeutet, ich sage was und andere sollen das irgendwie übernehmen oder also nachmachen oder wie auch immer man das definiert. Und ich sehe das, was ich mache, eher als Offerfluencer, also Offer Englisch Angebot. Ich mache ein Angebot, nämlich das Angebot dessen, was ich in meinem Leben erfahren und erlebt habe, darüber berichte ich. Und das kombiniert mit meiner Meinung, mit meinen Gefühlen, mit meinen Ideen, die ich für die Welt habe. Und wer damit in Resonanz geht, ist herzlich willkommen, damit in Resonanz zu gehen. Aber ich erwarte von niemandem, dass ich irgendetwas mit dem, was ich mache, jetzt auslösen muss, außer derjenige, der es hört, geht eben damit in Resonanz und es macht was mit ihm oder ihr. Dann freut mich das natürlich sehr.
Eben, es geht darum, die richtigen Menschen anzuziehen, die eben denen das entspricht, deine
genau.
Vorstellungen und deine Erfahrungen aus dem Leben. Und für andere ist etwas anderes richtig und das ist ja auch okay.
Absolut. Und das wird immer so dargestellt, so nach dem Motto, ja, hier die mit Fairtalk und ihr wollt doch auch letztendlich nur, dass die Leute dieses und jenes denken oder machen. Also so die Kritiker, die dann kommen und sagen, nee, wollen wir nicht. Wir machen das einfach aus einer Leidenschaft heraus, weil wir an Meinungsfreiheit glauben und weil es für uns wichtig ist, dass Dinge gesagt werden dürfen in einer Zeit, in der die Meinung immer stärker eingeschränkt wird. Das ist die Idee hinter Fairtalk. Aber wir sind keine politische Partei. Wir sind nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Ich mache das, was ich mache, aus meinem Gefühl heraus und aus meinem Menschenverstand. Aber das ist halt meine Perspektive und ich habe nicht das Ziel, dass irgendjemand dieser Perspektive folgt. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Genau, danke dir auch nochmal, dass du das klargestellt hast auch. Ich glaube, das wird eben wirklich auch gerne falsch verstanden, vielleicht ja auch mit einer gewissen Absicht, ich weiß es nicht. Du hast dich dann mit Satire und mit Komödie beschäftigt. Was hat dich daran fasziniert und wie kam der Fokus genau auf das Thema Beamtentum?
Ja, heute würde ich sagen, es gibt keine Zufälle. Damals waren es wohl alles irgendwie Zufälle aus meiner damaligen Betrachtung heraus. Ich hatte schon immer eine Faszination, auf einer Bühne zu stehen. Also wenn ich in der Schulzeit das Wenige, das ich geliebt habe, war die Theater AG. Und da habe ich dann auch immer irgendwie versucht, eine Hauptrolle oder eine größere Rolle zu bekommen, weil mich das fasziniert hat, weil ich Freude daran hatte, in eine Rolle zu schlüpfen, beziehungsweise auch gesehen zu werden. Und ich habe eine, wie gesagt, nicht sehr einfache Schulzeit gehabt. Ich bin halt sehr stark gemobbt worden während meiner Schulzeit, habe da sehr schlimme Erfahrungen gemacht und hatte, glaube ich, durch das Theaterspielen so die Möglichkeit zu sagen, ich kann mich der Welt zeigen und ich kann zeigen, dass mehr in mir steckt als das, so wie ihr mich darstellt. Das war mir, also aus heutiger Sicht, wie gesagt, wenn ich mir das heute anschaue, ist das sicherlich ein Motivationspunkt gewesen. Und dann bin ich in den Journalismus gegangen, weil mich das fasziniert hatte, weil ich da eben auch begeistert selbst war und auch andere mit dem, was ich getan habe, begeistern konnte. Und dann war irgendwie der Schritt zum Radio nicht mehr so weit, und zwar zum Lokalradio, weil bei uns in Nordrhein-Westfalen zu dem Zeitpunkt dann damals ganz viele lokale Radiosender entstanden sind. Und plötzlich wollte jeder, der bei der Zeitung war, unbedingt zum Radio. Und ich hatte das große Glück, ein Jahrespraktikum zu bekommen bei Radio Herford. Das war ein Sender dort in der Nähe. Und dort habe ich also ein Jahr lang Praktikum gemacht. Und der damalige stellvertretende Chefredakteur, der hat mir immer gesagt, Jens, du musst hier raus. Wir mögen dich hier alle und du machst tolle Arbeit, aber du musst nochmal die Welt sehen. Du kannst jetzt nicht irgendwie hier in deiner Heimat bleiben und hier Lokalradio machen. Sieh mal zu, dass du dich bei größeren Sendern bewirbst. So, dann habe ich mich bei Radio Schleswig-Holstein in Kiel beworben. Ist einer der ersten privaten deutschen Radiostationen gewesen und halt irre erfolgreich. Und ja, für mich war das so, okay, ich bewerbe mich da mal und versuche das, aber hatte wirklich keine Erwartung daran, dass die mich nehmen würden. Um die Geschichte abzukürzen, sie haben mich genommen. Und das war natürlich erstmal eine ganz große Euphorie. Ich hatte mich gegen 500 oder 600 andere Bewerbungen durchgesetzt. Das ist zumindest das, was mir damals der Chefredakteur und der Chef vom Dienst gesagt hatten, als wir das Bewerbungsgespräch geführt haben, mich durchgesetzt. Und in diesem Redaktionsalltag dann bei RSH habe ich mich aber zunächst überhaupt nicht wohlgefühlt, aus dem Grund, weil die mit meinem Sprachakzent nicht zurechtkamen, also mit meiner Sprachfärbung. Ich komme halt aus Nordrhein-Westfalen und da sagt man halt Kirche und Verkehr. Und das klingt halt völlig anders als jetzt der typisch Norddeutsche. Das heißt, am Anfang wollten wir mich da dann doch gar nicht so gerne auf den Sender lassen. Und das war für mich sehr frustrierend, weil ich eben bei Radio Herford zuvor schon alles machen durfte. Ich durfte Sendungen mitmoderieren, ich durfte als Reporter durch die Gegend düsen, ich habe Berichte gemacht jeden Tag und ich war mit meinem Namen in der Region Herford auch schon recht bekannt bei Radio Herford, sodass also ich jetzt plötzlich degradiert wurde erstmal in meiner Anfangszeit bei RSH zum Reißen von irgendwelchen Ticker-Meldungen, damals noch so DPA-Ticker, die wurden ja alle noch per Hand gerissen, für den Nachrichtenchef. Und es hat mich gelangweilt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss da auf mich aufmerksam machen, beziehungsweise anders. Ich hatte ein Erlebnis als Reporter in einem schleswig-holsteinischen Rathaus. Da habe ich auf den Baudezernenten gewartet, weil ich ein Interview mit dem führen sollte. Und die Sekretärin hat sich, während ich da wartete, so ganz entspannt die Fingernägel lackiert und hat den Gummibaum geputzt. Und irgendwie, die hatte also sogar diese Ruhe. Wenn man gedacht hat, die Pause? Nee, Pause hatte sie nicht, aber das war auch nicht wirklich Arbeit. Und ich habe da eine halbe Stunde gesessen, habe dann dieses Interview geführt und habe dann davon meinem Kollegen, mit dem ich eine Wohngemeinschaft zusammen hatte, mit meinem Volontärskollegen beim Abendessen zusammen darüber gesprochen, habe ihm davon erzählt. Und so ist dann diese Idee entstanden für die Comedy-Serie, für Baumann und Clausen. Und deswegen auch das Thema Beamtentum. Und ich habe mich dann eben während der Nachrichtenschichten, weil ich mich da so gelangweilt habe, hingesetzt und habe einfach mal eine Folge geschrieben. So, und habe das dann meinem Kollegen gezeigt und der fand das auch gut. Wir hatten am Abend davor schon so ein paar Ideen zusammengetragen. Und dann haben wir uns ins Studio gesetzt, haben das produziert, haben das unserem Chef vom Dienst damals vorgestellt und der war begeistert. Meinte, Jungs, davon brauche ich mehr. Und dann haben wir gesagt, naja gut, jetzt haben wir erstmal eine Folge, also mehr, was heißt denn mehr? Ja, machen wir mal 20 Folgen. Ja, wie 20 Folgen, wo sollen die denn herkommen? Also so. Um auch die Geschichte abzukürzen, es sind über 7000 Folgen geworden in den Jahren von Baumann und Clausen. Und das hat dann natürlich auch danach geschrien, auf die Bühne zu gehen. Und da ich ja sowieso gerne schon durch die Schulzeit bedingt auf der Bühne stand, ja, habe ich dann, bis Corona 2020 kam, eben als Hans-Werner Baumann in knapp 80 bis 100 Shows im Jahr, ich müsste genau nachgucken, in Deutschland, in deutschen Theatern, die Menschen zum Lachen gebracht.
Wow, Geschichten aus der Realität sozusagen.
Ja, wenn man so will, ja. Ja, und damit hatten wir halt einfach auch ein Kernthema getroffen, das ja dazu geführt hat, dass das dann auch sehr erfolgreich geworden ist.
Du hast vorhin erwähnt, eben aus deiner heutigen Sicht, es gibt keine Zufälle. Mhm. 2010 erkrankte dein Sohn an Diabetes Typ 1. Was muss man sich unter dieser Krankheit vorstellen? Wie hat das euer Leben als Familie verändert?
Das hat alles auf den Kopf gestellt. Das hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war eine dramatische Zeit. Und es war eine Zeit, die in meinem Leben dazu geführt hat, dass kein Stein mehr auf dem anderen stand. Das war eine Zeit, die aber jetzt in der Nachbetrachtung eben auch genau dazu geführt hat, dass ich diesen Weg gehen konnte, den ich jetzt gehe. Und ich möchte da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen bei dem Thema, weil mein Sohn mittlerweile 16 Jahre alt ist und er soll irgendwann selbst entscheiden, ob er darüber sprechen möchte oder nicht. Natürlich. Oder was er darüber erzählen möchte. Was ich nur sagen kann, ich habe selbst 2012 eine chronische Erkrankung diagnostiziert bekommen, und zwar Hashimoto. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, und war selbst auch total geschockt, weil, wie gesagt, also diese Jahre 2010 bis 2013, 14, das war einfach extrem krass. Ja, also wenn man so will, unser persönlicher Great Reset, aber fremdbestimmt, also vom Universum einfach ein Ding nach dem nächsten vor die Füße geknallt bekommen. Und dazu gehörte unter anderem auch diese Hashimoto-Erkrankung. Und ich hatte mich aber dann durch den Diabetes eben sehr viel auch schon mit alternativer Medizin beschäftigt. Wir haben sehr viel ausprobiert. Ich bin auch da an der Stelle, um das auch nochmal deutlich zu sagen, ja, ich bin kritisch der Schulmedizin gegenüber und gleichzeitig dankbar, dass es sie gibt. Auch da geht es mir wieder darum, diese beiden Bereiche eher zu vereinen, ja, dass man zum Wohle des Patienten das Beste daraus herausholt und nicht grundsätzlich zu sagen, das, was die Schulmedizin macht, ist alles Mist und das, was die Alternativmedizin macht, ist alles gut. Also auch da immer wieder zu verstehen, es gibt in beiden Bereichen sehr wichtige Forschungen und Ansätze, die zum Wohle des Menschen sind. Und wenn man die miteinander kombiniert, dann wird es noch besser. Und das ist immer schon mein Ziel gewesen. Und eben weil ich mich so intensiv damit beschäftigt hatte, habe ich diese Hashimoto-Erkrankung, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich will das nicht. Und ich wollte auch das nicht, was mein Arzt mir damals verschrieben hat, nämlich Thyroxin, der mir gesagt hat, Mensch, Herr Lehrich, also das ist jetzt so der Fiat Panda unter den chronischen Erkrankungen. Das ist eine kleine chronische Erkrankung. Sie nehmen einfach diese Thyroxin-Tabletten. Wir dosieren das über die Jahre hoch. Davon kriegen Sie gar nicht so viel mit. Also so hatte er versucht, mich zu beruhigen. Und diese Vorstellung, täglich Tabletten nehmen zu müssen, da hat sich alles gegen gesträubt. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und habe mich gefragt, wofür steht denn Hashimoto? Dann festgestellt, okay, das haben Menschen aus psychosomatischer Sicht vor allem auch dann, wenn sie die Dinge nicht aussprechen, die ihnen auf der Seele liegen. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich meine Ernährung umgestellt. Und dann habe ich halt all diese Dinge gemacht, bin bei einer Homöopathin gewesen, bin bei einem Geistheiler gewesen, habe alles ausprobiert. Und was soll ich sagen? Jetzt haben wir 2023 und ich habe noch nie eine Tablette Thyroxin genommen und ich habe auch kein Hashimoto mehr. Also das heißt, für mich ist eins klar geworden seit diesem Jahr 2010, wir haben nahezu alles selbst in der Hand, aber ich passe jetzt auf, was ich sage, weil ich auch weiß, oder andersrum, ich möchte da niemanden mit treffen, der jetzt gerade eine schwere Erkrankung hat und vielleicht denkt so, oh Gott, wie soll ich das denn bloß schaffen, mich da alleine mit zu beschäftigen, das geht ja gar nicht. Und deswegen auch da wieder jeder so, wie er oder sie kann, weißt du, das ist auch wieder kein Pauschalding zu sagen, ihr könnt das jetzt alle selbst in die Hand nehmen und eure Krankheiten heilen. Auch da berichte ich wieder nur von mir und dass es mir wichtig war zu erkennen, warum habe ich diese Erkrankung und wie kann ich wieder gesunden. Und so würde ich mit allem immer wieder auch in Zukunft umgehen und kann auch nur immer sagen, wenn Menschen an diesem Punkt sind, wo sie nicht weiterkommen, seid doch vielleicht mal offen für andere Möglichkeiten. Aber was dann der Einzelne macht und was wirkt, das ist genauso unterschiedlich, wie es 8 Milliarden unterschiedliche Menschen gibt. So gibt es auch 8 Milliarden unterschiedliche Konzepte. Es ist einfach sehr individuell und jeder muss da gucken, wie er einen Zugang dazu findet, in diesen Flow reinzukommen, dass die Dinge in die Heilung gebracht werden können. Und dabei können wir als Coaches, du arbeitest ja auch als Coach, habe ich gelesen, helfen und Impulse geben. Aber ich sage das immer zu meinen Klienten und Klientinnen, ich mache nichts weg. Ich nehme euch nicht eure Probleme ab. Ich zeige euch nur durch Impulse, die ich euch gebe, eure blinden Flecke auf und helfe euch dabei zu erkennen, wie ihr möglicherweise durch eine andere Herangehensweise Dinge zum Besseren lösen könnt. Aber ich mache nichts weg. Ich nehme niemandem irgendein Problem ab. Damals, als ich angefangen habe, damit auch selbst zu Coaches zu gehen, mich coachen zu lassen, habe ich immer gedacht, okay, ich gehe da jetzt hin 10 Mal und danach geht es mir besser. Und habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht so. Ich bin da hingegangen, auch 20 Mal. Es ging mir nicht besser, weil ging auch nicht, weil diese Coaches dann eher so drauf waren nach dem Motto, sie haben mir immer ein Pflaster drüber geklebt über die Wunde. Und das ist dann aber irgendwann wieder aufgeplatzt. Und ich versuche immer, Menschen auch einen Handwerkszeugkasten mitzugeben, mit dem sie dann selbst in der Lage sind, auch in Zukunft möglichst ihre Probleme auf eine andere Art und Weise zu lösen, als sie es bisher versucht haben.
Aus diesen Beispielen, die du erwähnt hast, höre ich raus, dass es dir ja wichtig ist, nicht eine Symptombehandlung zu betreiben, wie es zum Beispiel auch, sagen wir jetzt mal, tendenziell in gewissen medizinischen Bereichen der Fall ist, wo halt eben Medikamente verschrieben werden. Klar, gewisse Medikamente sind notwendig und sind auch
Genau.
völlig okay, aber es besteht vielleicht teilweise doch ein bisschen eine Tendenz, was zu verschreiben, um eben die Symptome zu mildern und vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, die Ursache zu finden. Und wie du erwähnt hast, viel öfter als wir denken, ist das auch eine psychosomatische Geschichte, da wir als Menschen nicht einfach eine, sage ich mal, Maschine aus Knochen und Fleisch sind, sondern wir sind ein Wesen, ein beseeltes Wesen, das Materielle mit dem Geistigen zusammenlebt und interagiert und Einfluss aufeinander hat.
Wir sollen nicht mehr nach den Ursachen forschen. Das ist genau der Punkt, weil wenn wir nach den Ursachen forschen, bedeutet das, dass es aus meiner Sicht nur eine Antwort gibt, nämlich in die Eigenverantwortung zu gehen und zu schauen, wieso habe ich dieses oder jenes in mein Leben gezogen? Was ist die Ursache dafür? Wie ist es dazu gekommen? Das habe ich halt eben auch erst mit Anfang 40 gelernt durch diese Schicksalsschläge, diese Adlerperspektive einzunehmen und von oben auf die Dinge zu schauen und nach den Ursachen zu forschen, mich zu fragen, warum Schilddrüse, warum Hashimoto, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Das ist ja überhaupt nichts Neues. Psychosomatik ist ja ein Bereich, also Rüdiger Dahlke zum Beispiel oder so, ich weiß nicht, wie viele Bücher hat er dazu geschrieben, großartige Werke, 20, 30 Bücher, der Mann ist ja, was Bücher angeht, also unfassbar, was der da alles auf den Weg gebracht hat zu dem Thema, ja. Und aber es war halt nicht in meinem Bewusstsein bis zu dem Zeitpunkt, dass durch diesen Schmerz, den ich in meinem Leben hatte, ich mich entschieden habe und gesagt habe, ich will so das nicht mitmachen. Ich will eine Alternative finden, selbst wenn man mir erzählt, es gäbe keine Alternative. Ich finde eine Alternative. Und das zeigt es mir, dass wenn du dich wirklich auf den Weg machst, es immer eine Alternative gibt. Immer. Alternativlosigkeit ist einfach eine Lüge.
Das ist eine Frequenz der Angst.
Genau.
Ja.
Ja,
Okay.
das wird uns halt erzählt, es sei alternativlos, damit wir eben nicht nach den Ursachen forschen. Aber
Genau.
das ist einfach, also in jedem Bereich, egal, in jedem Bereich, die Ursache zu finden, ist zwar anstrengend, oftmals auch schmerzhaft, aber die Lösung, die daraus entsteht, gibt einem wiederum so viel Rückenwind und so viel Kraft, dass ich das immer nur empfehlen kann, schaut euch die Ursachen an.
Und ja, vielleicht auch ein bisschen ein Wink in die Richtung, dass halt ja Schmerz auch etwas ist, was einerseits zum Leben gehört, was nicht unbedingt angenehm ist natürlich, aber was uns natürlich ein extrem großes Lernfeld eröffnet und uns Erfahrungen sammeln lässt, die wir anschließend auch, wie du jetzt eben, weitergeben können, damit
Ja.
andere daran teilhaben können.
Genau. Das ist genau der Punkt.
Genau. Du hast einen Blog geführt,
Ja.
der hieß hundredmonkeys.de. Worum ging es genau in diesem Blog und wie kamst du auf diesen Namen?
Der Name 100 Monkeys, das ist die Geschichte des 100. Affen. Da geht es halt um Bewusstsein. Es gibt diese Forschung, ich glaube, das waren japanische Affen. Das ist jetzt schon so lange her, ich müsste es nachschauen. Die haben Süßkartoffeln zu essen bekommen. Es war ein Forschungsprojekt. Die haben Süßkartoffeln zu essen bekommen. Und die haben sie aber nur ungern bzw. gar nicht gegessen. Bis irgendwann ein Affe zum Fluss gegangen ist mit so einer Süßkartoffel und die gewaschen hat. Und dann mochten sie die Süßkartoffeln. Das haben die Forscher festgestellt. Aber was viel spannender ist, ist, dass wohl angeblich, als der 100. Affe das gemacht hat, alle Affen dieser Rasse weltweit dann ihre Süßkartoffeln gewaschen haben.
Obwohl
Also
die
es
nie
geht um,
miteinander zu tun hatten.
genau, Es geht um kollektives Bewusstsein.
Ja.
Wie gesagt, ob ich die Geschichte so 100%, das ist 2016 gewesen oder so, ich müsste es mir selber nochmal genau anschauen. Aber ich war von diesem Namen fasziniert und auch von diesem, es natürlich auch wieder wird gesagt, ja, das sei unwissenschaftlich und der Versuch sei, es ist auch da wieder, ja, mag alles sein, ich für mein Leben habe mittlerweile die Erfahrung und fühle das auch, dass wir mit allem und miteinander verbunden sind. Das kann mir auch keiner nehmen. Und dass eine Ursache, die ich setze, einfach eine Wirkung hat und die Wirkung auch immer aufs Ganze. Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Aber ich will nur damit sagen, für mich ist das Glas klar. Selbst wenn dann die Forschung sagen würde, das ist irgendwie Spinnerei. Aber der Name 100 Monkeys ist aus dem Grund, soll stehen für Bewusstsein schaffen. Für kollektives Bewusstsein und Bewusstsein für Neues, Bewusstsein für neue Ansichten. Das ist die Idee gewesen. Und deswegen war ich ganz froh, als ich irgendwann diesen Namen hatte, 100 Monkeys, der 100. dafür.
Also in diesem Sinne die Verbundenheit von allem, könnte man sagen. Also in verschiedenen Bewusstseinslehren kommt das vor, dass eben ja jedes Lebewesen, jeder Stein und alles im Universum auf eine gewisse Art miteinander verbunden ist.
Genau.
Ich habe das mal sinngemäß so gehört, das kam, glaube ich, von Ulrich Warnke, heißt er, glaube ich.
Ja, genau. Das ist auch, ist das nicht auch ein Quantenphysiker?
Quantenphilosophie hat er geforscht oder forscht immer noch. Und er hat es so geschildert, dass wenn wir jetzt unseren Körper nehmen, ja, als menschlich-fleischliches Wesen, dann besteht das aus Atomen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist da ja ganz ein Haufen leerer Raum zwischen Atomen, Elektronen und so weiter. Und dieser Raum, dieser leere Raum in mir drin, der geht ja nahtlos über in den leeren Raum außerhalb meines Körpers und ins Universum hinaus, überall hin. Also ist eigentlich wie dieser leere Raum, verbindet alles miteinander. So hat er das beschrieben und ich fand das noch bildlich nachvollziehbar zu verstehen. Ja, ja, es ist wirklich eine Verbindung zwischen allem da.
Ich glaube, nein, ich weiß und ich fühle das. Ich muss einfach nur meine Augen schließen und wahrnehmen, wenn ich das wirklich tue, dann nehme ich einfach wahr, dass ich eine Verbundenheit spüre, die extrem stark ist und zwar mit allem, was mich umgibt. Nur im Alltag, und das ist ja genau der Punkt, sind wir halt abgeschnitten von oftmals dieser Verbindung, weil wir halt mit hier Smartphone und ich weiß nicht und 1000 Terminen. Und das heißt, wenn wir nicht selber bewusst auch die Entscheidung treffen, immer wieder auch mal in die Natur zu gehen, immer mal wieder zu meditieren, uns zu bewegen auch. Ja? Das ist zum Beispiel auch für mich so ein ganz wichtiges Element. Wenn ich mich bewege, dann setzt es auch bei mir sofort meinen kreativen Prozess nochmal viel stärker in Gang. Also dann kriege ich durch die Bewegung, wenn ich irgendwo hier an der Alster spazieren gehe, merke ich, da sprudeln plötzlich die Ideen. Ja, und das ist einfach diese Verbindung dann mit der Natur, weil versucht wird ja, uns immer mehr zu denaturieren. Da wären wir dann irgendwann beim Transhumanismus.
Genau.
Und ich sehe es genau andersrum. Wir müssen eigentlich viel stärker zurück zur Natur. Und das heißt nicht wieder wie ein Steinzeitmensch leben. Gerne auch die tolle Technik, die wir haben, benutzen und damit die Sachen machen, die das Leben für Menschen besser machen. Aber immer wieder nur mit Bewusstsein. Wenn wir uns darin verlieren, wenn wir in so ein Smartphone eintauchen, tagelang und nicht mehr rauskommen, nehmen wir halt auch einfach nichts mehr wahr. Dann bist du einfach abgeschnitten von allem und bekommst deine Welt eben über das Smartphone in deinen Kopf gespielt. Aber wie soll denn da bitte schön auch noch was Eigenes, Kreatives entstehen? Also Kreativität, wie gesagt, entsteht bei mir aus Stille, aus Ruhe, aus Natur. Und ich weiß, und ich mache das ja auch nicht 24/7, ich bin da auch weit von entfernt, perfekt zu sein. Aber ich weiß und ich werde mir wieder bewusst, dass wenn es nicht fließt, woran es liegt. Und das ist dieser riesige Vorteil, dann sagen zu können, okay, ich bewege mich jetzt wieder, ich gehe jetzt wieder in den Wald, ich mache all diese Dinge, meditiere wieder. Und dann kommt das auch sofort zu mir zurück. Und je häufiger ich diese Erfahrung mache, wie viel Power dadurch entsteht, umso stärker wende ich das natürlich auch an.
Es ist so wie eine positiv bestärkende Spirale.
Genau. Ganz genau. Schönes Bild, ja.
Ja, ich glaube, gerade durch all diese, sagen wir mal, technischen Gadgets und die Medien, es gibt ja unzählige, endlose Möglichkeiten, sich eben abzulenken den ganzen Tag, sich auch nicht mit sich selber beschäftigen dann zu müssen. Ich denke, wie den meisten Menschen passiert das völlig unbewusst. Die sind in einem Hamsterrad, sage ich mal, drin von Arbeit und dann sich irgendwie noch von der frustrierten Arbeit dann abzulenken mit irgendwas und sich nicht dann noch am Abend nach der Arbeit mit irgendwelchen inneren Spannungen und Schmerzen auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung für viele Menschen. Ich glaube, die Menschen sehen das schon auch, aber sie wollen dann doch nicht so richtig hinschauen, weil es ist schmerzhaft, es ist aufwendig und ja, es ist vielleicht einfach bequem und angenehm, einfach sich in dieser Abhängigkeit laufen zu lassen. Ich weiß nicht.
Ja, es ist ja nicht bequem. Wir beide wissen ja, dass es nicht bequem ist. Aber das ist eben das große Problem. Es ist das Gewohnte.
Genau.
Und das, was wir gewohnt sind, empfinden wir als Komfortzone, obwohl das Wort Komfortzone in dem Zusammenhang komplett falsch geframed ist, weil es überhaupt gar kein Komfort ist, so abhängig zu sein von einem System, das so wenig auf Individualität achtet. Das bedeutet, es geht darum, die Individualität und die eigene Freiheit zurückzuerobern. Und es ist natürlich, und ich verstehe das auch, das ist auch eine große Entscheidung, weil das gesamte Weltbild oftmals auch auf den Kopf stellt, weil das auch die Freundeskreise plötzlich verändert. Weil was passiert, das ist auch eine Erfahrung gewesen, die ich immer wieder gemacht habe, was passiert, wenn ich mich verändere? Dann wollen die anderen um mich herum eigentlich, dass ich so bleibe, wie ich bin.
Ja.
Die wollen den alten Jens, so wie sie ihn kennen. In dem Augenblick, wo ich anfange, mich zu verändern, haben sie irgendwie auch das Gefühl, ah Mist, es könnte jetzt sein, dass der was besser macht und ah, aber dann müsste ich ja auch und nee, ich will eigentlich nicht und versuchen, dich irgendwie wieder da zu halten, wo du bist. Und deswegen, da sehe ich auch meine Hauptaufgabe als Coach, Menschen diesen Rückenwind zu geben für diesen Rauslösungsprozess erstmal aus dem gewohnten Weltbild.
Ist für einen selbst natürlich auch eine Herausforderung und vielleicht was, was Angst machen kann, dass dann eben das Umfeld sich möglicherweise dann auch ändert, dass gewisse Menschen sich von einem lösen. Aber was man vielleicht dann nicht so sieht, dass auch wieder andere neue Menschen ins Leben kommen, die sehr bereichernd sein können.
Nein, nicht nur können, sondern sind. Das ist unglaublich, wenn ich in den vergangenen 3 Jahren, obwohl es die teilweise auch, ich glaube, für uns alle ja anstrengendste Zeit überhaupt war, mit diesen ganzen Maßnahmen und diesem ganzen Irrsinn da draußen. Und trotzdem, ich möchte diese Zeit nicht missen, allein schon, wenn ich überlege, was für spannende Menschen ich kennengelernt habe und Menschen, die mir neue Impulse geben konnten, die wiederum auch mein Leben verbessern. Aber das ist halt eine aktive Entscheidung auch von mir gewesen, diesen Weg zu gehen. Ich hätte ja auch sagen können, nee, ich versuche irgendwie alles mitzumachen, meine Klappe zu halten und ja, so in meiner alten Crowd zu bleiben. Das ist schwierig gewesen. Und da hat es auch sehr viele Schmerzmomente gegeben.
Ja.
Da sind wir aber, haben wir eben schon drüber gesprochen, Schmerz gehört dann wohl auch irgendwie dazu. Und aus Schmerz entsteht oftmals auch wiederum eine neue Evolutionsstufe, ein neuer Schritt, der so vorher nicht möglich gewesen wäre. Dadurch zeigen sich auch wirklich Charaktere von Menschen, die wahren Charaktere von Menschen. Ich habe teilweise, also Menschen, die ich 20 Jahre kannte, die dann plötzlich irgendwie mich für den absoluten, weiß ich nicht, Idioten gehalten haben, weil ich Interviews mit Dr. Wodak führte oder mit Susharit Bhakti, wo ich so gedacht habe, du musst mich doch kennen, du weißt doch, dass ich jetzt irgendwie kein rechter Spinner bin oder so. Also Wodak und die wurden ja alle rechts geframed. Jeder war ja plötzlich rechts. Ja.
Genau.
Und dann habe ich immer so gedacht, ja Mensch, bin ich jetzt falsch? Aber mein Gefühl hat mir halt so stark gesagt, nein, ich möchte mit denen sprechen und die sagen so viele Dinge, mit denen ich in Resonanz gehe, die sich so viel wahrer anfühlen und anhören als das, was ich in den Nachrichten gehört habe. Und dann ist immer diese Entscheidung zu sagen, bleibe ich bei mir selbst? Traue ich mir selbst, dass das richtig ist? Und ich habe mich dafür entschieden, gesagt, ja, ich traue mich, dass das richtig ist und bin dabei geblieben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich dann Menschen von mir einfach auch abgewendet haben.
Ja.
Aber es sind, wie gesagt, dadurch, wie du es eben so schön gesagt hast, es sind unglaublich viele tolle neue Menschen dazugekommen. Und möchte ich es jetzt nochmal zurückgedreht haben? Nein, auf gar keinen Fall.
Es ist doch so, dass gerade wir als Coaches ja auch eine große Verantwortung haben, darin unsere Klienten zu bestärken, zu sich selbst zu stehen, ihren eigenen Weg auch zu gehen, unabhängiger zu werden von Einflüssen von außen, die vielleicht auch manipulativ sein können und auch eben die Verantwortung zu übernehmen für den Weg, den sie einschlagen. Ja, ich gehe jetzt nicht der Masse nach, ich gehe jetzt in diese Richtung und ich trage auch die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein ganz starker Punkt meiner Arbeit, weil das natürlich auch gerade in vielen Familien dazu führt, dass es ja, wir haben es ja in der Corona-Zeit erlebt, also tiefe Risse gab. Und wenn jemand ausbricht und sagt, ich lasse mich zum Beispiel nicht impfen oder ich trage keine Maske, dann hat das ja teilweise zu Ausschluss geführt. Das ist ja wirklich, man hätte es ja nie für möglich gehalten. Und so ist es natürlich auch, wenn jemand jetzt plötzlich die Entscheidung trifft und sagt, so spiele ich da nicht mehr mit, mein Leben gefällt mir nicht mehr und bislang vielleicht verdrängt hat und aus der Verdrängung jetzt offensichtlich sich anschaut, aus der Adlerperspektive, ach du meine Güte, dann bedeutet das, dass wir als Coach ja diesen Rückenwind geben müssen, damit derjenige dann auch durch diese Zeit durchkommt, die einfach mit Struggle und mit, ich wollte jetzt das Wort Kampf eigentlich vermeiden, aber doch, das ist schon auch irgendwie ein Kampf. Also es ist schon auch ein Überlebenskampf, weil wenn das Persönliche plötzlich wegbricht oder die Menschen um einen herum plötzlich ja unschöne Dinge sagen, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, dann braucht man da jemanden an der Seite, der da Unterstützung gibt und der das auffängt. Und das ist Großteil der Arbeit. Also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es schon so, dass das also auch einen großen Teil der Zeit in Anspruch nimmt, genau bei diesem Wandel, bei dem persönlichen Wandel hin zu dem Neuen so zu helfen, dass damit möglichst wenig Schaden angerichtet wird. Schaden im Sinne von, dass dabei möglichst wenig kaputt geht an Beziehungen. Aber auch da zu sagen, wenn zum Beispiel eine Beziehung dann auch zerbricht, dann ist das wohl die notwendige Konsequenz gewesen, aus dem, was davor sich über Jahrzehnte teilweise aufgebaut hat. Mhm. Und dann ist das eben genau das, was es braucht, um sich da frei zu schwimmen wieder. Und ich mag dieses Wort Rückenwind einfach, neuen Rückenwind zu bekommen.
Mhm.
Aber du merkst, es ist sehr individuell alles und das ist bei jedem anders, aber irgendwie schon auch identisch in Bezug auf diesen Schmerz, den jemand hat, der sich von der Raupe in den Schmetterling verwandelt.
Die Individualität eines jeden ist anders, aber unsere Aufgabe, die Menschen eben in ihrer jeweiligen Individualität zu bestärken und ihren Weg zu gehen, ist vom Prinzip her der gleiche Ansatz. Und ich glaube, so eben, wie du gesagt hast, so wichtig auch diese Arbeit, weil wir zweifelsohne gerade in den letzten 3 Jahren gesehen haben, wie es zum Teil Menschen selbst in die Hand genommen haben und ihren Weg gegangen sind, aber dann an dem Gegenwind, den ihnen entgegengetreten ist, zerbrochen sind.
Ja, genau.
Und das ist so schade, ja, unnötig.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich dann auch immer wieder in meinem Leben gesagt habe, da hole ich mir jetzt professionelle Hilfe. Also ich selbst habe in meinem Leben, ich weiß nicht, sehr viel Zeit und auch viel Geld in Coachings investiert.
Ja.
Und es hat mir überwiegend sehr dabei geholfen, vom Alten ins Neue zu kommen und mit diesem Gegenwind, um bei dem Windbeispiel zu bleiben, auch umgehen zu können, um daran nicht kaputt zu gehen, um zu verstehen, dass es darum geht, mich so stark und selbstbewusst zu machen, aber nicht zu versuchen, dass andere mich nicht mehr irgendwie attackieren, sondern es geht darum, wenn ich
Ja.
verbale Attacken bekomme oder wenn mir Menschen böse Kommentare schreiben, zu verstehen, das hat mit mir gar nichts zu tun.
Genau.
Das ist die Meinung dieser Menschen und zu erkennen, das muss ich gar nicht an mich ranlassen, beziehungsweise mir anzuschauen und zu überprüfen, womit gehe ich denn da überhaupt noch in Resonanz? Was ist denn das? Und das ist meistens etwas, das überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat, sondern aus der Vergangenheit, zum Beispiel aus meiner Mobbingzeit, also wo ich gemobbt wurde in der Schule, wo mir nochmal was gezeigt wird, was geheilt werden darf. Aber nicht mehr ein, oh Gott, ich mache das lieber doch nicht, weil ich Angst davor habe, öffentlich vernichtet zu werden.
Ja,
Und das ist ja
eben.
im Kleinen wie im Großen, weißt du, da hat jeder auch eine komplett andere Schmerzgrenze.
Ja.
Also ich kenne Menschen auch, die noch um so ein Vielfaches, ich würde es jetzt mal, obwohl ich das Wort eigentlich blöd finde, mutiger, aber also die noch viel klarer auf den Punkt bringen, was sie denken, fühlen und das auch in die Welt rausschreien und dabei irgendwie keine Angst vor den Konsequenzen zu haben scheinen. Ich dann manchmal denke so, okay, krass. Und dann gibt es wieder jemanden, der hat schon Angst davor, einfach nur einem Kollegen zu sagen, du, ich glaube übrigens nicht, dass es diesen Klimawandel gibt.
Ja.
Und alle brauchen aber am Ende die Bestärkung, und da sind wir wieder bei der Arbeit des Coaches, bei der Bestärkung, bei ihrer Intuition, bei ihrem Gefühl bleiben zu dürfen, weil das Gefühl niemals irrt.
Es ist was eben dann halt nicht durch logische Fakten unbedingt zu untermauern ist, zum Teil schon, manchmal schon, aber in der Regel eben ist es in erster Linie, zuerst ist es mal eine Intuition, das und das
Genau.
ist richtig oder das und das ist falsch, und im Nachhinein kann man das dann allenfalls belegen, ja. Aber ich
Genau.
glaube, das ist auch so ein bisschen eine eindimensionale Sicht, die uns auf gezwungen wird auf eine gewisse Weise, dass halt eben nur was wir sehen, nur was wir mit wissenschaftlichen Experimenten beweisen können, nur das ist wahr und nur das existiert. Und das wissen wir ja, dass das nicht stimmt.
Genau.
Also nur schon unsere Wahrnehmung rein physiologisch wissen wir, ja, wir können von dem ganzen Spektrum des Lichts, das es gibt, und dem Spektrum der Töne, die es gibt, können wir sowas wahrnehmen, aber das Spektrum ist ja riesengroß und einen Großteil davon können wir schon physiologisch gar nicht wahrnehmen. Wie können wir uns anmaßen, anhand dessen zu behaupten, ich weiß, dass das und das wahr ist?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir, glaube ich, nur 5% wahrnehmen können von dem, was uns umgibt. Und dass, wenn ein sechstes Prozent hinzukäme, würde das unsere Sicht schon komplett verändern.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber es liegen auch bei 6% dann immer noch 94% im Dunkeln. Nämlich das, was wir
Genau.
nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und das ist genau dieses Geheimnis des Lebens. Das hast du mich auch eingangs gefragt, wer ich bin, was ich für mich erforschen möchte. Das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und ich merke, wenn ich Menschen dabei helfe, wieder in dieses die Welt erkunden und Faszination dafür, wie die Welt funktioniert, wie die Natur funktioniert, wenn man das zurückgewinnt, das führt zu ganz viel guter, neuer Energie, weil plötzlich eben auch dieses Gefühl wieder da ist, okay, ich kann das tatsächlich schaffen. Ja, stimmt. Die Natur oder das Leben ist gar nicht gegen mich, sondern ist eigentlich für mich. Ich bin da nur irgendwo mal falsch abgebogen. Und jetzt hilft mir jemand dabei, wieder auf den Weg zu kommen, nämlich den Weg der Individualität, der Freiheit. Was bin ich wirklich? Wofür bin ich eigentlich wirklich hier?
Und vielleicht auch dabei hilft, diese vielleicht falsche Betrachtung zu beheben, dass, wenn wir von Individualität sprechen, dass das irgendwas ist, was dem Gemeinwohl oder der Allgemeinheit schaden würde. Es ist ja eigentlich ganz im Gegenteil, ja?
Genau.
Es fördert ja die Vielfalt des Lebens. Und das ist doch das, was das Leben auch spannend macht, im Gegensatz zu eben dieser, wir haben eingangs gesprochen von dieser Schulmaschine, nicht? Die eine homogenisierte Menschenmasse auf der anderen Seite produziert. Alle sind gleich, alle denken gleich, alle handeln gleich, alle sehen gleich aus. Das ist ja kein wirklich natürliches Leben mehr. Und es bringt auch keine Entwicklung, keinen Fortschritt mehr mit sich. Ich habe so ein schönes Beispiel gehört kürzlich, wo es um das Thema Meinungen ging. Und da hatte der eine gesagt, ja, wenn mein Partner und ich, wenn wir immer die gleiche Meinung haben und es keine Reibungsmomente gibt, erstens ist keine Entwicklung möglich und zweitens ist einer von uns überflüssig. Es ist ein bisschen pointiert, aber ich fand das noch schön, um das zu illustrieren, dieses Beispiel.
Ja. Genau, daraus entsteht die Vielfalt, daraus entsteht Evolution. Das ist genau der Punkt. Und deswegen ist Individualität überhaupt nichts Egoistisches, gar nicht. Es wird so wieder geframed, weil es nicht im Interesse ist. Ja, es ist nicht im Interesse des Systems, in dem wir uns befinden, dass das Individuum möglichst kreativ, frei und unabhängig seinen Weg geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind wir auch dieses System, jeder einzelne von uns. Wir tragen es ja alle und wir brauchen auch irgendwie ein System, aber ich stelle mir ein System vor, in dem es eben wieder mehr um das geht, wofür der Mensch hier ist. Und das ist, ein Leben zu führen in Freude, Kreativität und Begeisterung.
Begeisterung. Ein System, das für die Menschen da ist, im Gegenzug zu dem System, das wir jetzt haben. Ja, die Menschen sind eigentlich fürs System da, dienen dem System, aber es sollte doch umgekehrt sein, das System sollte dem Menschen und der natürlichen Entwicklung dienen und die Technik als Hilfsmittel eben dem Menschen zu dienen da sein sollte. Aber es ist irgendwie im Moment, scheint es ein bisschen umgekehrt zu sein.
Es steht vieles auf dem Kopf, ja.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal gegen Ende hier zum Thema der Medien vielleicht nochmal zurückkommen. Es gibt so einen berühmten Spruch von Tony Robbins, kenne ich den, der heißt, where focus goes, energy flows. Also worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, dort fließt auch die Energie hin. Und wenn wir uns jetzt so das Medienbild anschauen, dann haben wir hier viele Berichte über Mord, Totschlag, Krieg, Seuchen und dergleichen. Und mein Eindruck, dass dies auch viele Menschen so in einer konstanten Angst hält, wobei es durchaus genug gute und hoffnungsvolle Meldungen gäbe, die man gar nicht zu hören bekommt. Und wenn man sich das so anschaut, konsumiert, klar, man kann behaupten, ja, das lässt mich kalt, das berührt mich nicht. Aber macht man sich da nicht was vor? Also wie ist es überhaupt möglich, dass wir dann angesichts dieser Macht der Medien, die so ein bestimmtes, ja, wie soll ich sagen, Frequenz-Energiefeld der Angst, der Verzweiflung schaffen, wie sehen wir da noch das Gute, das es eben auch gibt und wie manifestieren wir das?
Die Antwort ist, glaube ich, auch da ganz einfach und gleichzeitig wieder sehr schwierig umzusetzen im eigenverantwortlichen Umgang mit diesen Medien. Nachrichten sind für mich kein Wissen. Nachrichten haben für mich nur dann wirklich einen Effekt, wenn die Nachricht zu einer positiven Handlung führt. Also wenn du jetzt Arzt bist und von einem Krieg hörst und entscheidest, dahin zu fahren und zu helfen, dann ist das das, was eine Nachricht erzeugt oder erzeugen sollte. Aber wie oft tut sie das? Also wie viele von den Menschen, die abends Tagesschau schauen, werden durch das, was sie da sehen, motiviert zu handeln? Oder eher in diese Rolle von, die Welt ist so schrecklich, da kann man eh nichts machen. Kaninchen vor der Schlange, also in die Ohnmacht, ohne Macht sein geführt.
Ja.
Und deswegen Nachrichten führen für mich zu gar nichts. Ich habe meinen Fernseher 2006 rausgeschmissen und natürlich bekomme ich Nachrichten mit, wenn ich am Kiosk vorbeilaufe oder wenn ich in der U-Bahn sitze oder im Taxi sind ja überall auch schon diese Klappmonitore, wo Nachrichten drüber laufen. Und wenn ich Sendungen für Fairtalk moderiere zu einem bestimmten Thema, muss ich mich natürlich auch informieren. Aber ich mache das eigenverantwortlich und breit gefächert. Und ich informiere mich halt genauso, was sagt der Mainstream, wie auch was sagen die alternativen Medien. Hör mich auch nochmal irgendwie um im Bekannten-, Freundes-, Kollegenkreis bei bestimmten Dingen. Da kriege ich auch immer wieder gute Impulse und Inspirationen.
Ja.
Und halte aber grundsätzlich mein Maß an Nachrichten auf einem extrem niedrigen Level. Das ist für mich eine Form von geistiger Hygiene, die ich betreibe, weil ich verstanden habe, dass ich niemandem damit helfe, den ganzen Tag mich von dem runterziehen zu lassen, von dem Leid und von dem Schmerz auf dieser Welt. Und gleichzeitig habe ich ein wahnsinniges Mitgefühl natürlich mit all den Menschen, die gerade dieses unerträgliche Leid erfahren. Aber helfe ich denen damit, indem es mir selber dann so schlecht geht und ich mich hilflos fühle? Helfe ich denen damit? Was würdest du sagen, Philipp?
Genau, also die Antwort auf deine letzte Frage liegt für mich auf der Hand. Ja, klar, es dient niemandem, der leidet, wenn du auch noch leidest. Das bringt erstens nichts. Der andere Punkt ist ein bisschen, dass, glaube ich, im Anblick dieser überwältigenden Menge von negativen Nachrichten die Menschen vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, die Probleme sind so riesig und wir müssen die alle sofort lösen auf einer globalen Ebene. Dabei ist eben, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Ich kann nur bei mir etwas ändern und ich kann nur im Hier und Jetzt etwas ändern. Also das heißt, zuerst mal muss ich überhaupt im Hier und Jetzt sein. Das heißt, ich muss mich von gewissen Ablenkungen im Außen auch frei machen können. Und ich kann nur bei mir selbst anfangen. Ja, es gibt so diesen Spruch in Bezug auf den Weltfrieden. Ja, wir alle wollen den Weltfrieden. Ja, aber dann müssen wir uns mal anschauen, was brauchen wir denn für den Weltfrieden? Ja, wir brauchen Frieden auf allen Kontinenten. Was braucht's für den Frieden auf allen Kontinenten? Wir brauchen Frieden in jedem Land. Was braucht's für den Frieden in jedem Land? Wir brauchen Frieden in jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Und schlussendlich, wo kommen wir an? Bei uns selbst.
Genau. Wir brauchen Frieden bei uns selbst. Wir müssen Frieden auch vorleben.
Genau.
Das ist aber genau das, was, das hast du schön gesagt, das ist das, was, ja, wozu eben auch dieser Bewusstseinsprozess notwendig ist, dass die Menschen das verstehen, dass es immer an jedem Einzelnen liegt. Es kommt auf jeden Einzelnen an.
Mhm.
Und das bedeutet, bei sich selbst zu schauen, wie kann ich meine eigenen Kriegsbaustellen, die ich habe, erstmal befrieden, um damit ein gutes Vorbild zu sein.
Ja. Und den Einfluss in der eigenen Gemeinschaft, wo man halt einen Einfluss hat, dass man dort eben dieses Vorbild ist und auf die Menschen wirkt, die eben dann in Resonanz gehen damit und diese Menschen inspirieren kann und so das weiterwachsen kann. Ich glaube, man kann es ein bisschen auf den Punkt bringen, so nur dann, wenn wir uns selbst ändern, haben wir eine Möglichkeit, die Welt zu ändern.
Und genau das ist aber das Problem, das merken wir auch immer wieder mit unseren Sendungen, die wir machen. In dem Augenblick, wo wir Sendungen produzieren, wo es genau darum geht, sich selbst zu ändern, Eigenverantwortung, gehen die Einschaltquoten ziemlich weit nach unten. In dem Augenblick, wo der Schuldige im Außen gesucht wird, die Politik ist schuld, die Wirtschaft ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, dann können sich alle schön empören und die Einschaltquoten gehen durch die Decke. Man sagt ja immer so schön, Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht. Das ist halt dieser Erkenntnisprozess, wo ich jetzt sage, ich kann mir auch nicht anmaßen, das von all den Menschen zu verlangen um mich herum, weil ich ja selber so lange gebraucht habe, um auf diesen Weg zu kommen.
Genau, man
Das
kann es
heißt,
nicht
ich selber
erzwingen.
hätte so ein Gespräch hier vor 20 Jahren oder so, hätte ich gesagt, was wollen die beiden Spinner von mir eigentlich? Das hätte ich weggeklickt. Wie Eigenfahren, was? Wovon reden die? Selbstoptimierung, wieso ist doch alles gut, mir geht's doch gut. Also, das heißt, da war ich ja noch selbst voll in dieser Matrix drin. Und da hat es aber auch schon sicher viele Menschen gegeben, die jetzt so wie wir sich unterhalten haben, mit anderen Themen, aber da ging es dann nicht um Ukraine, Nahost und Klima und um Corona, sondern halt andere Themen, die schon an diesem Bewusstseinspunkt waren, an dem wir jetzt sind. Und die auch da gesessen haben und gesagt, wieso checken die das alle nicht? Aber du checkst es halt erst, wenn du es checkst. Und das ist auch dieses, da kann man,
Genau.
ja, da kannst du auch irgendwie noch so, du kannst immer nur wieder dieses Angebot machen, deswegen Offerpflanzer und nicht Influencer. Du
Ja.
kannst immer nur wieder das Angebot machen, von dir zu erzählen. Und zu schauen, ob Menschen damit in Resonanz gehen und wenn sie damit in Resonanz gehen, das Gefühl haben, sie möchten dadurch gerne bei sich was verändern.
Ja.
Aber das ist eine reine Qualität und nicht über die Quantität möglichst viele und möglichst schnell, sondern die, die sich dafür entscheiden, die gut durch diesen Prozess vom Alten ins Neue zu begleiten, damit sie dann selber wieder zu Leuchttürmen werden und andere mitnehmen.
Begleiten
Und
können,
dann
ja.
ist das dieser Effekt von, man schmeißt einen kleinen Stein ins Wasser und der zieht Kreise und die Kreise werden immer größer. Und deswegen nützt alles Aufregen und Empören, das klar ist das wichtig, die Dinge auch mal klar auszusprechen. Klar ist das wichtig, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, es reicht. So
Ja.
bis hier und nicht weiter. Es ist nur auch wichtig, da nicht stehen zu bleiben, sondern dann auch gleich wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Wut rausgelassen. Aber jetzt schauen wir doch mal, was kann ich denn jetzt heute noch wieder tun,
Ja.
um im Kleinen ein Stückchen zu verbessern. Und wenn das fehlt, wenn dieses Element fehlt, wie gesagt, das ist ja, das habe ich auch schon eingangs gehört, es ist nur meine Meinung oder meine Erfahrung. Vielleicht liege ich ja auch grundlegend falsch. Aber das, was ich fühle, das erzähle ich dir hier. Und ich kann nur sagen, für mich liegt darin eine Lösung für eine bessere Welt. Das ist meine Perspektive, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten und auch Jahrhunderten gesehen haben, Gewalt führt immer nur zu neuer Gewalt.
Ja.
Also Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen, was passiert? Neue Gewalt.
Ist wie einen Brand mit Feuer zu bekämpfen, geht auch
Genau.
nicht. Ja. Ich fand dieses Bild sehr schön, das du gezeichnet hast, eben mit diesem Grashalm. Der Grashalm wächst nicht schneller, weil man dran zieht, man macht ihn höchstens noch kaputt, ja.
Genau.
Genau, also das heißt, wir können es nicht erzwingen. Wir können einfach das Angebot machen und eben, wie du gesagt hast, die Menschen begleiten, denen das jetzt entspricht, die jetzt so weit sind, das annehmen zu können.
Ich habe ja so ein Format entwickelt vor einem Jahr, probier dich aus und werde glücklich, heißt das. Das ist eine Online-Geschichte einmal im Monat und da lade ich auch gerne herzlich alle dazu ein, daran teilzunehmen. Das Ganze ist kostenlos, man kann sich da kostenlos anmelden und das läuft dann auf Spendenbasis. Also wenn man dann im Nachhinein das Gefühl hat, das hat mir was gebracht und ich möchte einen Energieausgleich bringen, dann darf man da natürlich auch gerne was geben, weil das weißt du selber, solche Projekte, da steckt auch immer eine Menge Arbeit und Zeit drin. Mir war das einfach nur wichtig, auch eine Plattform zu schaffen, wo möglichst viele die Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten, weil das Individuelle natürlich auch immer recht preisintensiv ist. Das ist auch immer so ein Punkt, wo ich sage, da muss man drüber sprechen, ist ganz wichtig. Ich denke, nein, ich weiß, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel zu mir kommen, wissen, dass sie dafür extrem viel bekommen, weil sie bekommen nicht meine Zeit, wenn man mal so will, die bekommen sie auch. Sie bekommen meine Lebenserfahrung aus 5 Jahrzehnten. Und sie bekommen das, was ich selber investiert habe, in mich, um zu dem zu werden, der ich heute bin. Aber mir war halt wichtig, es möglichst breit aufzustellen und zu sagen, wer jetzt nicht das individuelle Coaching sich leisten kann, Der kann aber zum Beispiel bei Probier dich aus und werde glücklich die Möglichkeit haben, mit mir in Kontakt zu sein und auch schon mal erste Schritte zu gehen. Wir würden es ja gerne für alle gerecht machen, aber es geht halt nicht. Es
Genau, ja.
funktioniert nicht.
Ja.
Weil die Zeit ist begrenzt und ja, die Miete von Studio und die Einkäufe, muss ich dir nicht erzählen, müssen auch bei uns bezahlt werden.
Genau. Wir haben jetzt viel in die Vergangenheit auch geschaut. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie sehen deine Pläne für die kommenden Jahre aus? Was hast du vor und wo möchtest du hin?
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben seit ein paar Jahren das Gefühl, etwas zu tun, was mich mit Sinn erfüllt, mit großem Sinn erfüllt. Und dafür bin ich extrem dankbar. Weil ob es Fair Talk ist, ob es das Coaching ist, ob es so ein Projekt ist wie Probier dich aus und werde glücklich, oder mein Vortrag, den ich auch halte, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, wo ich auch 2024 mit unterwegs sein werde, vielleicht komme ich auch in die Schweiz, nach Österreich, das ist gerade in Planung, habe ich in den vergangenen Jahren erfahren dürfen, was es bedeutet, selber dieses Gefühl zu haben, ich stehe morgens gerne auf und brenne für das, was ich tue. Nun könnte man natürlich sagen, ja, war das denn vorher nicht so, als Künstler auf der Bühne zu stehen, als Comedian? Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Gespräch für sich. Das war natürlich auch da schon teilweise so, aber eben in den letzten Jahren nicht mehr ganz so. Aber das wäre, wie gesagt, ein eigenes neues Gespräch. Und ich würde gerne dieses Feuer, was da so in mir brennt, das würde ich einfach in den nächsten Jahren gerne weitertragen an halt viele Menschen, die auch in sich spüren, es muss sich etwas ändern und die sagen, ich habe verstanden, es kommt auf jeden Einzelnen an, daran mitzuwirken. Und mein Plan ist und mein Wunsch, bei mir zu bleiben, früher zu erkennen, wenn ich das Gefühl habe, etwas funktioniert nicht mehr, dann das auch loszulassen und schneller und mutiger das Neue dann umzusetzen. Weil das habe ich in den ersten Jahrzehnten meines Lebens so nicht gehabt. Ich bin bekannt geworden mit der Comedy, das ging relativ schnell und dann bin ich dabei geblieben. Und ich habe halt durch Corona gesehen, dass einfach bei mir alles auf Reset gestellt wurde und ich mich neu erfinden musste. Und ich würde mich jetzt in Zukunft schneller neu erfinden. Und zwar aus meiner eigenen Motivation heraus, nicht weil irgendwie wieder ein dramatisches Ereignis passiert, was hoffentlich nicht passiert. Und diese Resilienz, die daraus entstanden ist und dieses Stehaufmännchen und zu verstehen, wow, das war zwar echt hart, als plötzlich Corona kam und die Tourneen abgesagt wurden, aber das, was jetzt plötzlich daraus auch entstanden ist, das ist toll und das erfüllt mich. Und das weiterzutragen, durch welches Format auch immer, ob Bühne mit einem Vortrag oder ob durch ein Online-Format oder durch das Einzelcoaching, das ist mein Plan. Aber wie genau der sich dann umsetzt, bin ich selbst gespannt.
Ich denke, du verlässt dich auf deine Intuition.
Genau, das habe ich gelernt.
Sehr schön. Lieber Jens, ich danke dir ganz herzlich. Als letzte Frage noch an dich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast. Welche gute oder unterstützende Botschaft, neben all den vielen guten und unterstützenden Botschaften, die du bereits erwähnt hast, möchtest du zum Abschluss noch unserem Publikum hier mitgeben auf den Weg?
Ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt, Philipp. Es ist das, was ich schon in diesem Gespräch und auch immer wieder in den Fairtalk-Sendungen und auch auf der Bühne sage. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Das ist meine Botschaft. Das ist mir so wichtig. Und das ist auch Teil, so entsteht diese neue Welt. Wenn jeder merkt, dass er etwas Sinnvolles beitragen kann und dafür die Verantwortung auch übernimmt. Das ist meine Botschaft.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jens, für dieses spannende und schöne Gespräch, dass du heute da warst und uns mit deiner Lebenserfahrung und allem bereichert hast. Ganz herzlichen Dank.
Philipp, ich danke auch dir ganz herzlich und ja, find your way. Wir alle suchen unseren Weg und finden ihn. Ich danke dir.
Ganz herzlichen Dank und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und hoffentlich viel Spannendes und Inspirierendes für euch mitnehmen konntet hier aus dem Podcast. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und Zeit hier im Podcast miteinander verbringen können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Find Your Way Podcast von Kessler Coaching. Mehr Informationen erhältst du unter www.kesslercoaching.ch.